Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, es ist mir ein Anliegen, in diesen zwei Tagen zwei Punkte uns mit nach Hause zu geben, dass das uns bewegt. Die Gemeinde Jesu ist nicht der Überrest einer untergehenden Religion, sondern Gemeinde Jesu befindet sich heute in einer Wachstumsphase wie nie in der Geschichte vorher. Das ist das Erste. Dass unser Herzen weit wird, unsere Herzen froh werden in diesen Tagen. Wir sehen viel zu viel verzagte, deprimierte, niedergeschlagene Kinder Gottes. Wir haben keinen Grund dafür. Unser Herr lebt und daher lebt die Gemeinde Jesu. Und das Zweite, was mir am Herzen liegt in diesen Tagen, ist das andere. Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert. Dass diese Abende auch heute Abend nicht dazu beitragen, zur Vermehrung der geistlichen Arterienverkalkung, sondern dass dieses Evangelium hineingeht in die Herzen, in die Hände, in die Beine, in die Lippen, in die Köpfe, damit das Evangelium Jesu gelebt und gesagt wird. Ich darf nur einen Vers lesen für heute Abend aus Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8, den jeder von uns ja wahrscheinlich auswendig kennt. Ihr werdet jedoch die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und ihr werdet dann meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. Ich werde es nicht vergessen. Mit 16 Jahren der jüngste Gefangene unter 3000 Soldaten an der Grenze zu Frankreich 1945. Von Christentum und Bibel überhaupt keine Ahnung. Ich hatte Kirchenverbot im Dritten Reich. Aus bestimmten Gründen. Und da war ich unter diesen 3000 Gefangenen in der Panzerkaserne irgendwo. Und da haben wir Kohldampf miteinander geschoben. Da bekamen wir eine Schnitte Brot pro Tag. Und da sah ich als junger 16-Jähriger Doktoren, Professoren und normale Menschen sich um ein Stück Brot balken, beinahe schlagen. Und als ich da so als junger Mann auf dem Boden lag, da kam einer auf mich zu, ein älterer, damals 35, aber wenn man 16 ist, sind 35-jährig alt, der kam auf mich zu und sagte, hast du Hunger? Ich reagierte, wie nur ein 16-Jähriger reagieren kann, sagt, welche blödsinnige Frage, weißt du doch. Da sagt, horch, ab heute teile ich meine Schnitte Brot mit dir. Ich sag, was? Hast du was zu organisieren, komm sie, komm sa oder sowas? Sagte nein. Und er zog ein neues Testament aus der Innentasche seiner Jacke und sagte, schau, ich habe Jesus und das Wort Gottes. Darum kann ich dir teilen. Und dort kam zum ersten Mal in meinem Leben der Wunsch auf, wenn ein Christ, dann möchte ich einer werden wie der, wo Leben und Wort zusammenpasst. Zeugen Jesu Christi. Sehen Sie, hier steht nicht nur Zeugen, sondern hier steht, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und wir nach Pfingsten, sofern unser Leben Jesus gehört, dürfen heute Abend bekennen, dürfen heute Abend sagen, ich habe den Heiligen Geist empfangen und mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, weil ich gläubig bin an Jesus. Und warum sage ich das? Wie stehen Sie morgen früh auf als ein Christ? Wenn Sie sich herauswälzen, den Oberkörper versuchen auf die Beine zu bringen, fangen wir doch schon in der waagrechten Lage an zu danken. Herr, ich danke dir jetzt schon in der gleichmäßigen Wärme meines Bettes. Ich bin ein Tempel deines Geistes. Du lebst in mir. Hab herzlichen Dank. Und weil du in mir lebst, darum kann ich heute an diesem Tag ein Zeuge Jesu sein. Sehen Sie, Zeuge Jesu, der hat doch nur das zu bezeugen, was er vom Wort Gottes weiß und was er mit seinem Herrn erlebt hat. Er hat sonst nichts zu bezeugen. Und das Wort Zeuge kommt aus der Gerichtssprache, wo man drauf drängt, nur was du erfahren, nur was du gesehen, nur was du weißt. Es geht um die Wahrheit. und sehen Sie, der Inhalt des Zeugnisses eines Menschen, der gläubig und damit den Heiligen Geist hat, ist das Zeugnis, Jesus lebt. Jesus ist da als der gekreuzigte, auferstanden im Heiligen Geist gegenwärtige. Probier's, wage's mit Jesus. Das können wir weiter sagen. Nicht alle unsere Erfahrungen, nicht alle meine Gefühle, aber Jesus, der jede Eigenart und jede Unart und jede spezielle Art eines jeden Menschen kennt und uns benutzt in unserer Art, nach seiner Weise, zum Zeugnis für ihn. Sehen Sie, das Zeugnis hat auch immer ein Ziel. Zeugnis der Christen von Jesus habt ein tiefes Verlangen durch den Geist Gottes im Herzen des Gläubigen, gewirkt. Ich möchte Jesus verherrlichen. Das ist ein tief vom Geist Gottes gewirktes Verlangen. Herr, heute möchte ich dich verherrlichen mit dem, was ich bin, was ich habe und was ich sage. Und das zweite Anliegen als Ziel des Zeugnisses, dass Menschen auf irgendeine Weise zu Jesus kommen. Paulus sagt, das ist mein Anliegen, ich werde allen alles, damit ich einige gewinnen möchte für Jesus. Das ist das Anliegen der Gemeinde Jesu, dieses Doppelte. Ihn groß machen und Menschen aus der Sünde herausgewinnen, es mit Jesus zu wagen. Das ist der Auftrag der Gemeinde Jesu zu allen Zeiten. Sehen Sie, und das Nächste, was ich noch sagen möchte, wenn wir durch den Geist Gottes zu Zeugen werden, dann meint das zwei Dinge, unser Leben und unser Reden. Nicht nur die Worte. Sehen Sie, wenn man aufs Missionsfeld nach Afrika oder Asien kommt und man kommt mit Lautsprecher, dann heißt es sofort, dem seine Sache muss nicht so echt sein, sonst wird er keinen so großen Krach machen. Was wahr ist und stimmt, darf ruhig auch leise sein. Da muss man umdenken. Und das Zweite ist, was Sie sagen, zuerst wollen wir bei dir etwas von Jesus sehen, ehe wir bereit sind zu hören. So ist Wort und Tat eine ergänzende Unterstreichung und keine ausschließende Durchstreichung. Zeuge Jesu mit Leben und mit Wort. Schauen wir hinein in die Apostelgeschichte, liebe Freunde. Da stellen wir fest, wie die Jünger andere Leute geworden sind. Vorher waren es Angsthasen. Die sind mehr rückwärts wie vorwärts. Und nun ist der Heilige Geist gekommen. Er hat ihr Leben verändert und nun sagen sie, wir können es nicht lassen. Und wenn ihr uns verhaut oder ins Gefängnis setzt, wir können es nicht. Merken wir auf einmal, wie der Geist Gottes andere Leute aus uns macht. Nicht in erhebenden Gefühlen, nicht in tollen Stimmungen oder Unternehmungslust, aber der Geist Gottes erweckt bei uns die Schwester der Liebe, die Fantasie zum Zeugnis. Der Geist Gottes sagt, Mann, wage es doch, ich bin mit dir, du brauchst keine Angst haben. Das sehen wir durch die ganze Apostelgeschichte und es waren nicht die Starreden in der Apostelgeschichte, welche die Zeugniskraft der ersten Gemeinde ausmachten. Es waren die einzelnen Christen, Kapitel 8, als sie zerstreut wurden, gingen sie hin und her und zeugten von Jesus. Das war die missionarische Stoßkraft der Gemeinde Jesu in der ersten Christenheit. Und so wohnt der Geist Gottes, sofern wir gläubig sind in uns, und er setzt uns in Bewegung, der Geist Gottes. Er setzt uns in Bewegung in eine dreifache Richtung. Zu Jesus hin, zum Bruder hin und zu dem außerhalb der Gemeinde hin. Und ich möchte mich heute Abend aufs Letzte beschränken und die zwei anderen Dinge morgen Abend erwähnen. Sehen Sie, die Stoßrichtung zum Anderen. Ich weiß noch wie heute, ich war in Liebenzell, ein junger Auszubildender. Und damals hatte meine Schwester Hochzeit, eine Geschäftsfrau. Und die Hochzeit war in einem großen Saal in meinem Heimatdorf, da war Remi Demi. Und ich ging zu meinem Lehrer, ich sollte Brautführer sein, da bekam dann so Brautfräulein dazu, wie es halt so war. Und da sagte ich zu ihm, sagen Sie mal, was soll ich da tun? Ich mag an und für sich nicht. Er schaute mich an, dieser Herr Heinzen. Er hat einen furchtbar langen Zeigefinger. Und da schaut er mich so an und sagt, geh und sei kein stummer Hund. Das war alles. Da ging ich. Liebe Freunde, ist nicht so einfach im Heimatdorf. In dem großen Saal, in der Atmosphäre, ich habe selten so geschwitzt wie den Abend damals, so etwa wie heute Abend. Liebe Freunde, sind wir keine stummen Hunde? Wir haben das größte Angebot, das es gibt. Und ich möchte drei Kreise aufzeigen, wo uns der Heilige Geist hineinschickt, hineinbefähigt, Zeuge Jesu zu sein. In meiner Familie, in meiner Nachbarschaft und darüber hinaus. Nein, nicht am Ende der Welt. Da ist kein Kunst, Zeuge Jesu zu sein in Japan, wenn ich hier in Weissach wohne, da komme ich ja sowieso nicht hin. Nein, meine Familie. Das ist der erste Kreis, wo mich Jesus hinschickt. Und das heißt doch für mich, meine Ehefrau. Und das heißt für mich, meine vier Kinder. Das heißt für mich, die Schwiegertochter, Schwiegersohn, Enkelkinder. Und da ist das weite Feld zum Zeugnisgeben aufgetan. Sie dürfen mir glauben, da braucht man den Heiligen Geist auch für die eigene Frau. Da braucht man seine Hilfe. Da kommt man gestresst heim. Und welcher Mann wäre nicht gestresst? Das ist ja so ein Modewort. Er möchte seine Ruhe. Sehen Sie, die Frau hat alle Hände voll zu tun, bis sie ihn fort hat. Und hat alle Mühe, bis sie ihn wieder daheim hat, dass er da ist. Das ist doch die Situation. Und morgens todmüde, er kommt nicht aus dem Bett, noch vier kleine Kinder. Und dann geht er zum CVDM nach Weissach, sitzt in der Kirche an einer festen Bankecke und sie hat ihn morgens eine Stunde lang abzuschirmen von den Kindern, weil man nie weiß, wenn die Atombombe, sprich Vater, hochgeht. Sehen Sie, Zeugnis Jesus, da fängt es an, wenn ich aus dem Schlafzimmer komme. Wenn da so vier Mädchen, drei Mädchen, meine Frau, ich habe nur einen Jungen gehabt, im Badezimmer sich drängeln, und der Papa Kraft seiner Autorität Vorrecht haben möchte und da abgewimmelt wird mit vereinten Kräften. Zeuge Jesu, hier nicht mürrisch, selbstherrlich reagierend und abends sagen, glaub an Jesus, da wird der Älteste sagen, Papa, du hast eine Magge. So explosiv wie du kann ich auch ohne Jesus sein, da brauche ich nicht einen CVDM. Schlicht und einfach und er hat recht. Zeuge Jesu, ganz praktisch. Und abends, da kommt er heim, die Frau mit vier Kindern, sie hat den Tag wirklich gearbeitet. Er ist voll mit dem, was er erlebt hat, mit seinem überzwergen Abteilungsleiter. Und nun kommt er heim, er schaut kaum jemand an, er ist ja mit sich beschäftigt, keine Zeit, Zeuge Jesu. Und dann liest er noch zum Abschluss für die Kinder das Losungsbüchle, Zeuge Jesu. Sehen Sie, Zeuge Jesu heißt doch, Heiland, ich danke dir. Dort am Gartentörlein schon. Ich kann zur Haustür anders rein, als ich jetzt in der Verfassung bin, weil du in mir lebst. Und ich habe nun auf einmal die Möglichkeit, ein Ohr für meine Frau, für die Erziehungsprobleme, für die Nöte, die sie hat, zu haben, weil du in mir lebst, weil dein Geist in mir wohnt. Hab Dank, ich bin der Sünde gestorben, da beginnt der Zeuge. Nicht im Reden, in der Haltung. In der Familie, sehen Sie, es ist nicht einfach, aber da werden wir beobachtet. Und da kommt, wenn man älter wird wie ich, auf 60 zugeht, mit Riesenschritten, da kommt die Schwiegertochter mit den Enkelkindern, man freut sich riesig, bis sie kommen. Nach drei Stunden freut man sich schon wieder, bis sie gehen, komisch, die Altgewordenen. Und da sitzen die Kinder da und man möchte der Schwiegertochter, den Kleinen, etwas von Jesus beibringen. Und die Kinder haben das, was sie haben, ja auch nur geerbt. Und da trampelt das Kind oder stampft mit den Beinen auf den Boden der Opa, alte Erziehungsmethode. Er schaut zu. Die Schwiegertochter spricht, Mutter tut nichts. Nach einer Weile spricht er die Schwiegertochter an und sagt, Mann, jetzt wär's aber Zeit, den breitesten Teil des Körpers zu bearbeiten. Und die Schwiegertochter guckt einen mit rehbraunen Augen an, erstaunt und sagt, Papa, vergiss nicht, sind meine Kinder. Zeuge Jesu, da kann man nur Sauerstoff einatmen und sagen, Herr, ich danke dir, dass sie nicht mir gehören. Ich danke dir, du wirst auch mit ihm fertig. Ich danke dir, dass ich nun geistlich reagieren und nicht opamäßig reagieren brauche. Da fängt Zeugnis an bei der Schwiegertochter. Nicht mit Blabla. Nicht mit frommen, salbungsreichen Reden. Das ist ja keine Kunst. Aber hier loslassen, sage ich, danke dir. Sie gehören mir, wenn sie brav sind. Wenn sie nicht brav sind, gehören sie der Schwiegertochter. Liebe Freunde, Zeuge Jesu in der Familie. Und was mich so froh macht, wir können, Brüder und Schwestern, das ist doch das Neue im Leben als Gotteskind. Wir sind keine Stehaufmännchen, die halt so dahin sündigen und ab und zu wieder aufstehen. Wir sind keine Gummibärchen. Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde und diesen sündhaften Reaktionen gestorben seid. Das ist Zeugnis. Ich will zuerst sehen bei dir, was du lebst. Ich glaube, was du sagst. Das ist ein Grundprinzip auf dem Missionsfeld. Und wenn heute schon die Mehrheit der Christen auf dieser Welt schwarzer, gelber und brauner Hautfarbe, nicht mehr weißer Hautfarbe sind, dann haben wir daran zu denken. Sind Sie als Christ, als Mensch, in dem Jesus lebt, leben? Oh ja, wir versagen oft, auch ich. Und was gibt es Größeres, ich dachte wieder beim Reformationstag, was gibt es Größeres als zu sagen, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, nicht meine Siege, nicht meine Heiligung, sondern Christi Blut und Gerechtigkeit. Wie oft, Herr, vergib mir, es tut mir leid, angefaucht und vergessen, sich zu entschuldigen. Rücksichtslose Wortbemerkungen vergessen wieder aufzurichten. Fromm geredet und fromm reagiert. Zeuge Jesu im Alltag. Sind Sie in der Familie, der engste Kreis? Darf ich noch eines sagen? Und es geht mir ums Leben, weil der Heilige Geist in uns wohnt, wenn wir gläubig sind. Ist bei Ihnen in der Familie immer noch der Kampf so akut wie bisher? Der Kampf ums letzte Wort? Wäre es nicht eine Kampfesmethodenänderung, wenn Sie heute Abend sagen, jetzt möchte ich den Kampf ums erste Wort der Vergebung? Oh ja, dass Sie sich nicht im Bett was vormachen müssen. Keiner kann schlafen, jeder denkt, der andere schlaft hoffentlich ein. Und um 2:30, da endlich versöhnen Sie sich. Wie unrationell. Wenn Sie es einmal 11 machen, haben Sie 3 Stunden Schlaf gespart. Das erste Wort der Vergebung. Wir dürfen aus dem Reservoir, auf das wir morgen Abend kommen, schöpfen. Wir haben Vergebung. Wir dürfen Vergebung gewähren und wir können Vergebung erbitten. Auch im Kreis der Familie. Sehen Sie, vielleicht geht's Ihnen dann so wie mir mal. Ich werde es nicht so schnell vergessen. Da wache ich nachts auf, so um 2 rum oder so um die Zeit, aus tiefem Schlaf. Da steht einer vor mir am Bett. Ich sehe, ich habe keine Träume. Ich schlafe bei Nacht. Da steht ein Mann vor mir. Ich mache die Augen auf und merke, es ist mein Sohn. Was ist los mit dir? 19. Da sagt der Papa, entschuldige. Ich habe dich heute angelogen. Ich kann nicht schlafen. Vergib mir. Da habe ich wieder gut weitergeschlafen. Liebe Freunde, eine Atmosphäre der Vergebung, wo man da reinkommt, da merkt man, die Familie hat Fehler und Schwächen. Aber da drin ist die Atmosphäre der Vergebung. Das sind nicht die Stellungskriege evangelikaler Art schon 20 Jahre im Gange, sondern da drin lebt pietistische Vergebungsluft. Da wird nichts nachgetragen, Zeuge Jesu in der Familie. Oh ja, ich komme gleich zum anderen. Geht es Ihnen vielleicht so, wie es dem Vater gegangen ist? Der nach wochenlangem Stellungskrieg mit seiner Tochter, die erwachsen war, sich Mühe nahm, in ihr Zimmer zu gehen. Sie ist gläubig, er ist gläubig. Ans Bett zu sitzen und dann weint die los. Und er kommt, wie viele Männer, mit weinender Frau nicht aus und nicht zu streichen. Da fährt er sie an, warum weinst du denn? Und da bricht sie unter Tränen aus, Papa, ich freue mich ja nur, dass du einmal Zeit für mich hast. Zeuge Jesu der Familie. Der zweite Bereich, Zeuge, Handelnde, Lebende in unserer Umwelt, in unserer Nachbarschaft. Sehen Sie, wann wäre denn der Hausbesuch von Ihnen bei dem kranken Mann, bei der kranken Frau, bei dem verunglückten jungen Mann, bei diesem depressiv nun leidenden Wesen in der Straße notwendig? Warum nimmst du dir's dauernd vor und tust nicht? Zeuge Jesu, ohne Predigt. Zuhorchen, 80% zuhorchen. Und dann 15% reden und 5% beten. Und dann wieder gehen. Zeuge. Sehen Sie, das ist nicht die Aufgabe in erster Linie des Pfarrers. Wir denken zunehmend, Pfarrer, Prediger, Missionare, Gemeindehelferin, die zahlen wir doch alle, die sollen es doch machen. Ja, hier steht ihr, Gemeindeglieder, Einzelne, die Jesus gehören, ihr sollt meine Zeugen sein. Nicht die mit den Generalstabshosen, sondern ihr, Gemeinde Jesu, alle. Sind sie zum Nachbarn mal rüber. Liebe Freunde, ich habe schon ein paar Mal erzählt, aber sind sie, eines Tages war ich deprimiert, Hausbesuch machen, in einem anderen Städtchen. Und da gab mir diese Schwester, gelähmt, einen Brief in die Hand. Und da sagt sie, Bruder Vater, ich kann meine Finger kaum mehr rühren als gelähmte Frau. Aber ich schreibe Briefe an die, wo im Krankenhaus lagen, aus meinem Städtchen. Ich möchte sie ermuntern, an Jesus zu glauben. Und die Frau, und ich brauche eine Woche oder noch länger für den Brief schreiben, ist gestorben inzwischen. Nehmen Sie ihn mit. Und da schreibt sie, bei mir waren es im März 9 Jahre, seit mich Gott aufs Abstellgleis stellte. In der Zeit war ich für meine gläubige Mutter dankbar, denn ich wusste doch, dass meine Mutter eine Beterin war. Sie ging nicht nur für ihre Angehörigen auf die Knie, sondern für die ganze Welt. Die Enttäuschung blieb natürlich nicht aus, als ich einsehen musste, dass ich als Krüppel, voll gelähmter Mensch anderen der eigenen Familie zur Last werden musste. In meinen gesunden Tagen war ich eingebildet und dachte, ich wäre eine gute Christin. Die Bibel nahm ich erst zur Hand, als ich keine Fingerfunktion mehr hatte. Dann zeigte mir Gott, wie man mit einem ganz einfachen, gummigenoppten Rollstuhl-Handschoner die Blätter umdrehen konnte. Ich habe die Bibel nicht nur einmal gelesen, durchgelesen. Und dann ganz langsam verstand ich etwas von den Verheißungen Gottes. Ich begriff das Kreuz für mich. In meinen schlaflosen Nächten, wo ich in qualvollen Schmerzen und mein zerquältes Herz nicht mehr aus noch einwusste, da schrie ich nach Jesus. Natürlich kam dann der Widersacher und versuchte alles, um mir den Frieden zu rauben. Aber meine Schafe hören meine Stimme, das hat mich getröstet. Und sie schreibt nun weiter, und du, nimm doch diesen Heiland in dein Leben hinein. Sie ist gestorben, die den Brief erhalten sollte. Vorbei. Zeugnis in ärmstlicher Lage. Und ich sagte auf dem Heimweg noch zu der Frau des Gemeinschaftsleiters, wenn die Frau so und so doch heimgehen würde. Und da hat die Frau mich angeschaut und gesagt, sagen Sie mir das nie wieder. Sie ist das lebendigste Zeugnis Jesu in unserem Städtchen. Weil Jesus ihre Tränen zählt und sie durchbringt. Zeuge Jesu. Liebe Brüder und Schwestern, es gibt Wege, wo wir nicht mehr verstehen. wo wir nicht mehr begreifen und Gott trotzdem uns hält. Zeuge Jesu weiß eines. Der Herr braucht mir über sein Handeln in meinem Leben keine Rechenschaft geben. Er kann verfügen, und das heißt Herr, über mich, wie er will. Das müssen wir deutlich sagen. Aber er macht nie einen Fehler, und daher kommt Zeugnis für Jesus in einer lebendigen Gemeinde aus dem Wissen der Irrtumslosigkeit der Liebesführungen Gottes heraus und nicht aus Gefühlsstimmung. Sein Wort, das hält er gewiss. Zeuge Jesu. Ach, es kann auch anders sein. Da möchte man dem Nachbarn von Jesus sagen, er ist ablehnend. Aber sehen Sie, da steht mir immer wieder, stand mir immer wieder sein Baum im Weg. Seine Trauerweide. Und 3/4 der Trauerweide hängt zu mir rüber. Und ich bekomme dann die ganze Ladung der Blätter. Und das ärgert mich enorm. Ja, da steht man dann, den Rechen in der Hand, überlegend, welcher Paragraph im Zivilstrafgesetzbuch hier zuständig wäre. Wie gut ist, wenn Gott eine Lebensgefährtin gibt, die einem auf den Rücken klopft und sagt, ne denke, Schafe. Ne denke, zusammenreiche. Sie wusste genau, was ihr Mann für Gedanken wälzt. Wie gut eine Gläubige, das kann ich nur sagen. Aber sehen Sie, da ist mein Zeugnis nicht im Reden. Verbissen, mit Backenzähnen, malend. Ihm von Jesus sagen und dabei dauernd die Trauerwinde im Kopf haben. Nein, rächen, das Zeugnis, still sein. Könnt ihr euch nicht übervorteilen lassen, sagt Paulus im Brief in Korinther? Warum geht ihr dauernd vor Gericht? Ihr werdet doch einmal die Engel richten. Sich übervorteilen lassen, übers Ohr hauen lassen, heißt das schlicht und einfach. Da merkt man auf einmal, wie Zeuge Jesu schwierig ist. Nicht so einfach. Aber Gott hat uns dieses Leben gegeben. Zeuge Jesu. Ich war kürzlich in der Südsee, gehen wir weiter hinaus. Und da kamen die Vertreter der Gemeindeverbände von der Insel Palau und von der Insel Druck zusammen, um mit mir zusammen zu beraten, was wir mit unserer Bibelschule machen. Ich war höchst überrascht. Die Atmosphäre war anders. Früher, wenn wir zusammen saßen, die Vertreter der Gemeindeverbände, das war immer ein stilles Ringen, wer ist oben und wer ist unten. Ein Prestigekampf. Jeder wollte besser, lebendiger, angesehener sein wie der andere. Schau da draußen, so ein bisschen wie in der Heimat. Und dieses Mal war alles so anders. Ich sagte mir, was ist da los? Und ich sagte, da frage ich nicht vor den anderen, da nehme ich mir jeden Delegation für sich vor. Man darf nie reden mit Braunen, Schwarzen und Gelben, dass einer das Gesicht verliert. Und da ging ich zu den einen und sagte, kommt mal in mein Zimmer. Und da saßen sie bei mir und ich sagte, erklärt mir mal, warum seid ihr dieses Mal so anders, so versöhnlich, so großzügig, so vergebungsbereit? Ihr wollt gar nicht so auf euer Prestige sitzen. Was ist denn los bei euch? Ich begreife das nicht, obwohl ich mich freue. Da sagten sie mir etwas, hat mich riesig gefreut. Sie sagten zu mir, wissen Sie, Bruder, Vater, wir hatten kürzlich eine Evangelisation, da kamen 400 Leute zum Glauben. Dann hatten wir eine Predigerkonferenz mit 120 Leuten. Einander zugegangen, haben sich die Hände gegeben und um Vergebung gebeten, weil sie übereinander hintenrum geredet haben. Ich weiß, das tut man in Württemberg nicht. Und da haben wir eines gemerkt, Bruder, Vater. Wenn der Geist Gottes wirken soll, können wir unserem Prestigedenken nicht mehr Raum geben. Da können wir nicht mehr in Kleinigkeitskrämerei an uns denken, sondern wir wollen den Geist Gottes nicht betrügen. Da habe ich riesig gefreut. Zeuge. Und dann ging ich zu meinen Palauer Geschwistern, habe sie auch gefragt. Ich habe gesagt, sag mal, wann seid ihr? Da sagen sie, wir evangelisieren nun jedes Dorf durch, alle 3 Monate ein Dorf. Und da kommen Leute zum Glauben, 10, 15. Und dann merken wir, wenn wir nicht ein Leben der Verbindung mit Jesus leben, dann wird keine Frucht herauskommen. Darum haben wir kein Verlangen, die Ersten hier zu sein. Wir wollen einmütig ein Ziel anstreben. Liebe Freunde, an diesem Abend ging ich mein Bett da draußen in der Südsee und habe Gott gedankt, dass er sein Werk hat im Leben dieser Braunen mit ihren riesen Haarfrisuren, die sie haben, wo kaum Regen durchkommt, wenn es mal regnet. Ja, der Herr, er baut seine Gemeinde und er baut seine lebendige Gemeinde durch die Zeugen. Dasselbe habe ich in Nepal erlebt, als ich dort war und die Gemeinde besuchte. Da war ich doch höchst überrascht. Die haben keinen Pfarrer oder Prediger. Ich sage, gläubige Krankenschwestern geschickt, die helfen, verbinden, behandeln, mit den Händen gleichzeitig mit dem Mund von Jesus redet. Predigen durft man ihn nicht. Und da kam in dem Krankenhaus ein Grüppchen zum Glauben, in jenem Krankenhaus. Und nun gibt es heute über 15.000 Christen in dem Land ohne einen Pfarrer. Weil Krankenschwestern beim Verbinden, beim Impfen, beim Spritzen, beim Behandeln es nicht lassen konnten, von Jesus zu sagen. Jesus lebt in seiner Gemeinde durch die Zeugen. Oder ich denke an Saudi-Arabien, wo es nicht möglich ist, einen Missionar reinzubekommen, wo es kaum möglich ist, Hausversammlungen zu halten durch Geschäftsleute. Und die forderten Krankenschwestern, aber sie wollten keine aus christlichen Staaten. Interessant. Sie forderten Krankenschwestern von Pakistan an, islamischer Staat. Und christlich-gläubige Krankenschwestern haben sich von Pakistan, islamischen Staat, nach Saudi-Arabien gemeldet und haben dort in Krankenhäusern gearbeitet und nebenher von Jesus erzählt. Merken wir auf einmal, Zeuge Jesu? Nein, das hängt nicht mit demokratischen Rechten zusammen. Das ist mehr. Und wenn Sie dran denken, die Christen in China sind heute zum größten Prozentsatz in der Zeit Mao Zedongs zum Glauben gekommen. Da war kein Prediger, da war kein Kirchengebäude, da war kein Versammlungsraum. Und die kamen zum Glauben. Warum? Weil ein Gläubiger es am anderen weitersagt. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde Jesu nicht überwältigen. Das lebendigste Beispiel ist für mich China, wo Tausende umkamen und die anderen sagten es weiter. Und Gott bestätigte es und brachten es weiter. Und Menschen kamen zum Glauben im Geheimen, versteckt. Mitternacht, Versammlungen im Urwald oder im dicken Wald drin. Sehen Sie, Gemeinde Jesu lebt, indem sie zeugt. Durch Wandel und durch Worte. In der Familie, in der Nachbarschaft, bis ans Ende der Welt. Darf ich noch einen weiteren Punkt anfügen? Zeugnis durch den Heiligen Geist in unserem Leben, womit? Mit dem ganzen Leib, mit Kopf, mit Händen, mit Beinen, mit dem Herz, mit allem, was wir sind und haben. Es ist so etwas Wunderbares, wie wir da sitzen, sind wir verschiedene Leute. Jeder ist anders. Das finde ich ganz toll. Und Gott sagt zu keinem von uns, du musst zuerst so werden, dass du keinen Fehler hast, dann kannst du Zeuge sein. Nein, so wie du bist, darfst du nicht nur zu Jesus kommen, sondern so wie du bist bei Jesus, nimmt er dich und gebraucht dich. Sehen Sie, was wir heute in der Gemeinde Jesu, und das sage ich besonders den Männern, aber auch den Frauen, nötiger brauchen als alles andere, sind bibelbezogen denkende Leute. Bibelbezogen denkende Leute in den vielen Fragen und Problemen, die uns betreffen und umtreiben, die wissen, was im Wort Gottes steht und sich darauf verlassen und vom Wort Gottes her die Dinge sehen. Nicht gefühlsduselig. Bibelbezogen denken. Und sagen, Herr, dein Wort gilt auch jetzt in der Situation. Sehen Sie, so wie der Geschäftsmann, der mir sagte, du Ernst, ich muss in meiner Fabrik buchstäblich die Aufträge hereinbeten, sonst komme ich nicht mehr durch. Aber er sagt, der Herr hat verheißen, er will mich nicht verlassen noch versäumen. Sehen Sie, wenn er das in der christlichen Geschäftsvereinigung sagt, dieses Zeugnis, was das bewegt und Herzen bewegt? Denkende, biblisch bezogen denkende Leute. Liebe Freunde, wir werden in der zunehmenden Radikalisierung der Endzeit ohne dieses denkende Zeugnis nicht mehr durchkommen. Was steht in deinem Wort vom Frieden zum Beispiel? Solange der Friede mit Gott im Menschenleben nicht regiert, solange ist alle Friedensgespräche sinnlos. Dann appelliert man an die Vernunft. Wer hat denn Vernunft und steckt zurück im Privatleben? Keiner, wie viel weniger in den Völkern. Und manche junge Christen kommen und sagen, Bruder Vater, was machen wir bei den Friedensdemonstrationen? Ich sage ihnen immer, Brüder, ich verstehe euch, dass ihr mitmarschieren wollt. Ich würde sagen, eine Bedingung. Wenn euch erlaubt wird, so viel über den Frieden mit Gott durch Jesus zu reden, wie die anderen über den ideologischen Frieden reden dürfen, dann könnt ihr mit. Keine Chance. Aber sehen Sie, das ist unser Friedensbeitrag. Das heißt nicht, dass wir Waffen wollen, aber wir kennen die ganze Bibel. Und es wird nicht Friede werden, bis Jesus den Frieden schafft auf dieser Welt, bei allen Anstrengungen. Wir müssen realistisch, bibelbezogen, das ist Zeugnis. Aber sehen Sie, Zeugnis heißt doch auch, dass wir nicht dauernd unseren Gefühlen nachrennen. Gott hat uns Gefühlswelt geschenkt, sonst wären wir aneinandersitzende Eisschränke. Was für ein Geschenk, die Gefühlswelt, die Emotionen. Liebe Freunde, die Emotionen. Ich bin alt geworden. Das sagte kürzlich meine Tochter am Tisch. Papa, du bist alt. Und ich sagte, es gibt nettere Komplimente von der Tochter. Ich sagte, wie kommst du auf die Idee, dass ich so alt bin? Dann sagt sie so nett, weißt du, du sagst in letzter Zeit so oft, ach ja. Und jetzt haben die zwei sich verbündet, meine Frau und die jüngste Tochter. Jedes Mal, wenn mir's rausrutscht, ich passe ja enorm auf. Aber wenn mir's rausrutscht, dann sagen sie jedes Mal, wenn ich, ach ja, dann sagen sie im Chor, haben wir's gut. Sehen Sie, was für ein Geschenk, wenn wir dem Herrn mit dem Gefühl, mit der Stimmung, mit der Seele dienen. Und den anderen zu verstehen suchen, aber nicht jeden Morgen unser Gefühlsleben abtasten, ob der Glaube intakt ist. Nicht jeden Morgen das Gefühl abtasten, ob Jesus mit mir ist und dementsprechend unser Gesicht einstellen, sondern mit der Gefühlswelt hineindenken in die Situation meiner Sekretärin, hineindenken in die Situation der Nachbarin, die einen schwerhörigen Mann hat, hineindenken in die Situation meines Kindes, das Abitur macht und morgen nicht weiß, ob es eine Anstellung bekommt. Das ist nicht nur Denken, das ist die Welt des Gefühls, die Welt der Stimmung. Auch da sollen wir Zeuge Jesu sein, aber nicht abhängig, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Und wir dürfen mit unseren Händen, mit unseren Beinen Zeugen Jesu sein, wo wir helfen, wo wir einen Griff tun, wo wir vielleicht dem anderen auch mal eine Freude machen. Wissen Sie, liebe Geschwister, ich bin ein Pragmatiker, ein ganz praktischer Mensch. Ich habe in der letzten Zeit festgestellt, dass ein Mitbruder, eine Mitschwester, eine Angestellte viel mehr motiviert ist durch ein Wort der Anerkennung als durch die vielen Worte der Unzufriedenheit und der Kritik. Zeugnis, dass ich im anderen mal sage, du, ich danke dir, dass du da bist. Der guckt mich an wie ein Auto, lass ihn doch. Dem anderen sagen, ich freue mich, dass du mir zur Seite stehst. Ich danke dir, Bruder, Schwester, dass du mich in der notvollen Situation mit meinem Sohn, der völlig entgleist ist, nicht stecken gelassen hast und nicht mit heruntergezogenen Mundwinkeln meine Erziehungsmethode kritisiert, sondern zu mir gestanden, mich verstanden hast, zu mir gestanden bist. Sehen Sie, ein Wort der Anerkennung, ein Wort des Dankes, Zeugnis für Jesus. Ich möchte zum Schluss eilen. Zeugnis für Jesus. Wenn in dieser Welt heute Nacht wieder etwa 150.000 Menschen gestorben sind an einem Tag, wo werden diese 150.000 Menschen ihre Ewigkeit zubringen? Wie ist es mit ihrem Nachbar? Wie ist es mit ihrem Kind? Das ist die Frage. Zeugnis, dass ich auf irgendeine Weise Menschen zu Jesus rufe. Daher Mission. Und darin lebe ich. Dass Menschen zum Glauben kommen. Und sehen Sie, es bewegt einen schon auf dem Missionsfeld. Wenn Sie Ordnungen aufstellen, Sie, die braunen oder gelben Brüder, wo drin steht, es kann keiner Gemeinderat werden, Kirchengemeinderat oder Ältester heißt da draußen, der nicht wenigstens einige Leute ganz bewusst zum Glauben geführt hat. Da guckt man, da staunt man, da steht man vis-à-vis. Sag, was, so streng wollt ihr sein? Ja, wir wollen lebendige Gemeinde sein. Verstehen wir auch, das Zeugnis, und damit bin ich am Schluss, Freude ist. Mir gefällt immer Spurgeon, dieser große Zeuge Jesu in England. Er wurde einmal ganz scharf kritisiert von einer Frau, weil er im Gottesdienst die Leute zum Lachen brachte. Und sie kam zu ihm entsetzt in die Sakristei und sagte, Herr Spurgeon, sowas. Er schaute sie an, strahlte über das ganze Gesicht und sagte, liebe Frau, wenn Sie wissen würden, wie viel ich mir verkneifen muss, dann würden Sie Gott danken, dass es nur einmal war. Liebe Freunde, Zeugnis. Sehen Sie, eine moderne englische Übersetzung ist so wunderbar. Da heißt es in Nehemia 8, Vers 10, lasst euch nicht von euren Bekümmernissen auffressen. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und im Psalm 94, Vers 19, bei der Menge meiner Sorgen in meiner Brust, haben, o Herr, deine Tröstungen mich erquickt. Und da sollen wir keine Zeugen sein. Nein, der Geist Gottes wohnt in uns, sofern wir gläubig sind. Und darum stimmt es auch, wenn Spurgeon sagt, Brüder, Schwestern, vorwärts, mit dem Leben und mit dem Wort, um Gottes Willen, vorwärts, zu ihrem Familienglied, zu ihren Nachbarn, bis ans Ende der Welt. Warum? Sie warten drauf. Und dann, wir können nicht mehr als weiter sagen und weiter leben. Aber dann dürfen wir es dem Herrn übereignen, der wunderbare Wege hat, seine Kinder zu führen auf seine Art und Weise. Sehen Sie, Heiliger Geist in uns macht uns zu Zeugen mit unserem Leben, mit unseren Worten. Im kleinen Bereich, im mittleren Bereich, im weiten Bereich, auch morgen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie morgen früh, wenn Sie aufstehen, noch in der Mulde Ihres eingeformten Bettes liegend, mit dem Gedanken, soll ich oder soll ich nicht die Wärme verlassen, dort anfangen, Herr, ich danke dir, du lebst in mir. Ich danke dir, du bist da. Und ich danke dir, dass ich jetzt in meine Familie hineingehen darf, als ein entschärfter Zünder, als einer, der einen Heiland hat, der dir leben möchte, auch heute in der Fabrik, heute im Büro, zu deiner Ehre, unter der Bedeckung und in der Freude, einen Heiland zu geben, der auch Fehler vergibt. Liebe Brüder und Schwestern, der Geist in uns, Zeuge für Jesu, in Wort und im Leben. Das möchte uns der Herr, Ihnen und mir, ganz praktisch auch morgen schenken. Wir können ja morgen Abend fragen, wie Sie aufgestanden sind. Kommen Sie, ich frage Sie nicht, keine Sorge. Wir wollen beten. Lieber Herr Jesus, hab ganz herzlichen Dank, dass du uns deinen Geist gegeben hast, da wir gläubig wurden. Und hab herzlichen Dank, dass du uns heute Abend gefragt hast, bist du im Leben, bist du mit Worten Zeuge? Du weißt, wo die Leitung verstopft ist, wo dein Geist betrübt ist in unserem Leben. Hab Dank, dass du uns zum Kreuz führst und Vergebung gibst. Aber hab Dank, dass du dann auch alles wegtust und die Bahn frei ist. Du weißt, wie es in unseren Familien aussieht. Du weißt um den pietistischen Stellungskrieg. Du weißt um das letzte Wort. O Herr, lass uns da Zeugen sein. Die Vergebung gewähren, Vergebung erbitten dürfen und können. Lieber Herr, dass unsere Familien merken, Jesus ist nicht nur ein Wort auf den Lippen, sondern bestimmt das Leben. Weißt um unsere Nachbarn in der Straße. Wir haben oft versagt, vergib uns. Wir danken dir, Herr, dass wir Zeugen bis ans Ende der Welt sein dürfen. Und du weißt, wie oft wir unsere Gefühle nicht zum Zeugnis, sondern zur Selbstzerfleischung und Selbstbeobachtung einsetzen. Mach uns dadurch wacker und munter, dass wir den anderen verstehen, ihn lieben, auf ihn eingehen. Gib, dass unser Kopf dein Wort festhält, damit das Herz zur Ruhe kommt. Die rechte Tat mit der Hand, die rechte Tat mit dem Fuß. Wir preisen dich, dass du uns kennst und gebrauchst. Hab Dank, dass deine Gemeinde wächst und dass sie wächst auch da, wo es drunter und drüber geht. Grüße sie. Und die, die verfolgt werden wie Karnickel in islamischen Staaten, denen steh bei und lasse auch in Anfechtung und Verfolgung dein Angesicht sehen und halt sie treu. Geh mit uns nach Hause, behüte und bewahre uns und hilf uns aus dem höheren Wissen ins Leben hinein. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an. Amen.